Ja, hallo, vielen Dank von meiner Seite auch. Soll ich lieber jetzt so? Okay, perfekt. Ja, vielen Dank auch für eure Geduld. Aber das ist alles kein Problem. Ich werde nicht schneller reden. Da ich jetzt hier auf einem anderen Rechner bin, kriegt er halt dann irgendwie die Demos nicht, die ich da eigentlich vorbereitet hatte. Aber so kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ja, ich möchte euch heute was zu Kerberos und OTP erzählen. Dabei komme ich eigentlich mehr so aus dem Bereich OTP, also quasi Einmalpassworte, um eine starke Authentisierung mit zwei Faktoren durchzuführen. Und sind aber im Prinzip immer mal auf den Bereich Kerberos getroffen. Deswegen habe ich mir halt mal die Mühe gemacht, so ein bisschen zu analysieren, ja, was gibt denn der Markt da so her, was kann man denn machen, was ist denn möglich, wo sind denn überhaupt die Knackpunkte und was ist nicht möglich. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wie ihr euch so zusammensetzt. Ja, wer administriert denn ein Kerberos-System? Ja, perfekt, das ist ja die überragende Mehrheit. Und ja, wer hat irgendwie bei sich irgendwie so ein Einmalpassworts-System laufen für zwei Faktoren? Ebenfalls, was? Ebenfalls? Okay, ja, ja, Wahnsinn. Okay. Na gut, ja, jetzt muss ich hier wahrscheinlich nochmal, nicht nur, dass es ein fremder Rechner ist, dann ist es auch noch so ein fremdes Betriebssystem. So, gucken wir mal, lassen wir uns mal alle überraschen. Wir haben ja die Tage vielleicht schon was, also manche haben bestimmt die Tage schon was so über Passwörter gehört. Passwörter sind doof, wissen wir alle. Entweder sind sie zu schwach oder sie sind zu viel. Und das mit dem zu schwach, das kenne ich also, wie gesagt. Ich komme ja irgendwie aus dem Bereich Einmalpassworte. Da versucht man halt dann die Schwäche der Passwörter also durch einen zweiten Faktor auszugleichen. Dann haben wir aber irgendwie dann auch so einige Kunden, die sagen dann, ja, ich habe aber auch zu viele Passworte oder ich muss mein Passwort zu oft eingeben, ja, weil es ist ja schön, wir machen jetzt irgendwie hier so starke Authentisierung. Aber ich bin es ja irgendwie gewöhnt, dass ich mich nur einmal anmelden will und dann ist ja Schluss. Und dann, dann ist Schluss. Also dann kann ich halt alles machen und tun, was ich will. Ich will ja nicht am Tag irgendwie 20 Mal irgendein Passwort eintippen. Da habe ich mich mal mit meinem Chef unterhalten, der kommt irgendwie so aus einer anderen Welt und der meint dann also immer, ja super, da gibt es irgendwie so Appliances irgendwie, die cachen dann irgendwie deine ganzen Credentials, die du so hast, so in deinem Unternehmen. Und wissen dann halt, an welcher Stelle sie wann, wie, wo, welches Passwort irgendwie einem System unterschieben müssen, damit man damit arbeiten kann. Da ich gedacht, ah, das ist ja interessant. Also ich habe immer gedacht, dass so Single Sign-On eigentlich so Kerberos ist. Und deswegen will ich also heute euch auch mal so erzählen, was ich dabei rausgefunden habe. Ja, dafür, weil der Anteil, glaube ich, so unter 8,3% war der Hände, die sich bei OTP gehoben haben, werde ich nochmal so ein bisschen erzählen, was ich so unter Einmalpasswörtern verstehe. Prinzipiell, also in meinen Augen, ist der Witz von Einmalpasswörtern halt die Einführung eines zweiten Faktors. Das heißt, ich möchte eigentlich immer irgendwie was haben, was mir dieses Einmalpasswort generiert, weil ich darüber natürlich dann beweisen kann, dass ich im Besitz dieses Objektes bin, was mir dieses Einmalpasswort generiert hat. Einmalpasswörter gibt es aber schon länger. Und die sind unter anderem natürlich auch dafür eingesetzt worden, um irgendwie im Netzwerk so Replay-Attacken und Sniffing und also Geschichten zu verhindern. Ja, vielleicht hat jemand das auch schon mal gesehen. Wer erkennt das? Okay. Dabei handelt es sich nämlich im Prinzip um generierte Einmalpasswörter, die nach dem RFC 2289 generiert werden. Das ist auch das, was man so aus diesem One-Time-Password in Everything kennt. Das ist eigentlich was ich jetzt in dem Zusammenhang nicht betrachten möchte, weil das in meiner Denke oder in meiner Anforderung eigentlich in dem engeren Sinne nicht ein Einmalpasswort ist, was mir halt irgendwie eine Mehrfaktor-Authentisierung ermöglicht. Weil da ist es ja so, ich kriege im Prinzip eine Challenge irgendwie angezeigt, stecke die in mein Programmchen rein, gebe eine Passphrase dazu, die verwursten das und ich kriege quasi hinten ein Einmalpasswort raus. Und da ist natürlich das Problem, dass ich diesen zweiten Faktor nicht habe, weil sobald ich natürlich in diesem Mechanismus diese Passphrase kenne, kann ich mir auch wieder das Einmalpasswort berechnen. Das heißt, das Problem ist, wenn mir jemand so ein Einmalpasswort schickt, entsprechend OP, kann ich nicht wirklich sicher sein, dass das derjenige wirklich war, weil der vielleicht auch einfach seine Passphrase weitergegeben hat oder weil die irgendwie ihm geklaut worden ist oder Social Engineering oder hast du nicht gesehen. Ja. Also, das scheidet für mich im Prinzip schon mal aus. Ich habe eigentlich eher immer an sowas gedacht, jetzt nicht unbedingt hier an so eine Metallkiste, aber schon 1986, also jetzt schon ein Vierteljahrhundert her, hat RSA so einen zweiten Faktor halt eingeführt. Haben wir alle schon mal gesehen, das ist halt irgendwie doof, das ist proprietär. Gerade diese Karte ist doof, die ist zu dick und zu fett und zu groß. Und aber prinzipiell sieht man also, dass irgendwie schon eine ganze Weile dieses Thema eigentlich am Markt ist. Wir schieben quasi diesen komischen RSA-Token mal so ein bisschen in den Hintergrund und gucken uns mal an, was es für offene Standards gibt. Da gibt es zum Beispiel schon eine ganze Weile MOTP. Das ist so eine offene Implementierung. Das ist jetzt kein Standard, das ist also nicht standardisiert, aber es ist halt immerhin Open Source Software. Es gibt eine Organisation, Open Authentication, die verschiedene RFCs definiert hat, die ich dir mal aufgelistet habe. Die definieren einen HOTP-Algorithmus, einen eventbasierten, einen TOTP-Algorithmus, einen zeitbasierten und einen OGRA-Algorithmus, das ist ein Challenge-Response-Algorithmus. Und dann habe ich auch noch als Beispiel etwas, was halt auch nicht standardisiert ist, aber was halt auch komplett offene Algorithmen verwendet, nämlich AES. MOTP, das ist was im Prinzip ursprünglich für Mobiltelefone entwickelt worden ist und das Nette ist, dass da habe ich im Zweifel auch so ein ganz schnuckeliges Java-Applet. Das heißt, wenn ich irgendwo zu Hause in der Schublade noch irgendwie so ein altes Feature-Phone rumliegen habe, dann kriege ich im Zweifel das irgendwie auch noch belebt, um so eine Applikation, die mir halt einmal Passworte generiert, da drauf zu packen. Mathematisch sieht es so aus, dass dieses Telefon, wenn es so eine App drauf hat, die Zeit in 10 Sekunden Scheiben einteilt, eine PIN noch dazu nimmt, ein langes Secret nimmt und davon die MD5-Summe bildet. Und das natürlich noch so ein bisschen zusammenschneidet, weil es sonst ein bisschen lang wäre. Und das gebe ich also im Prinzip dann irgendwo dort ein, wo ich mich authentisieren will. Das heißt, ich kann halt nur dieses Passwort generieren, wenn ich halt unten dieses Secret kenne. Und im Idealfall ist die Applikation halt so geschrieben, dass ich das Secret nicht rauskriege und dann kann ich halt wieder darauf zurückschließen, dass derjenige im Besitz dieses Telefons ist. Als offener Standard geht hier dieser HOTP-Algorithmus an den Start, der ist halt in einem RFC definiert. Der ist, wie gesagt, ereignisbasiert, funktioniert im Prinzip, vom Prinzip genauso. Ich habe wieder ein Secret, das ist immer elementar, und ich habe einen Zähler. Meistens, wenn man so diese Token sieht, funktionieren die dann so, dass ich also halt einen Knopf auf dem Gerät habe, um da den Zählerstand zu erhöhen. Das Ganze hashe ich halt wieder. Der Standard sieht halt vor, dass ich das irgendwie mit dem SHA-1 hashe. Es gibt aber auch irgendwie so andere Implementierungen und auch andere Geräte, die machen das mal mit dem SHA-256, also es ist so ein bisschen unterschiedlich da an der Stelle. Der TOTP, Das ist im Prinzip das gleiche in grün, das ist halt zeitbasiert. Da ersetze ich quasi meinen Zähler, den ich mit einem Knopf hochdrücke, durch wieder die Zeit, die ich halt in entsprechende Zeitscheiben geschnitten habe. Da gibt es auch verschiedene Token. Da unten sieht man jetzt beispielsweise einen, der ist ein zeitbasierter Token, obwohl er einen Knopf hat. Die haben halt ein anderes, hier dieser Hersteller, der hat halt irgendwie ein anderes Lizenzmodell. Deswegen macht er es halt nicht wie RSA, die im Prinzip den Werte die ganze Zeit stehen lassen, damit die Batterie schneller abläuft. Die haben halt einen Knopf, mit dem ich das halt an- und ausschalten kann. Dann gibt es von dieser gleichen Organisation von Open Authentication auch noch diesen OCRA-Algorithmus. Das ist im Prinzip der Oath Challenge Response Algorithm. Der ist auch im RFC definiert, ist ziemlich neu, also jetzt wenige Jahre alt. Und der funktioniert im Prinzip auch wieder so, dass ich einen Secret habe, dass ich diesmal keinen Counter habe, sondern allgemein ein Data Input. Und auch das wieder hashe. Der Unterschied hier ist, dass ich halt einen flexibleren Data-Input habe. Das heißt, ich kann da wirklich eine Challenge reinstecken. Wenn ich will, kann ich da noch irgendwie die Zeit mit reinstecken. Wenn ich will, kann ich auch eine PIN mit reinstecken, die ich an so einem Gerät oder an so einer App eingeben muss. Ja. Und ich kann halt auch verschiedene Hash-Algorithmen verwenden, um dann meinen OTP-Wert schlussendlich auszurechnen. Dann, was bestimmt einige Leute kennen, gibt es auch noch diesen YubiKey. Wer kennt den nicht? Mal andersrum gefragt. Okay. Der YubiKey, das ist im Prinzip so ein kleines Ding, so ein kleiner USB-Stick. Der hat hier so ein Ist das ein elektrischer Knopf oder ein elektronischer? Also so ein Knopf drauf, so eine Kontaktfläche, da kann ich drauf drücken. Und wenn ich den in den USB-Port gesteckt habe, funktioniert er im Prinzip als USB-Tastatur. Das heißt, und schreibt mir, wenn ich drauf drücke, das Einmalpasswort dann da rein. So, auf Gefahr hin, dass ich jetzt hier irgendwas kaputt mache, kann ich das ja mal kurz zeigen. Das heißt, ich stecke das hier irgendwo rein. Wahrscheinlich scheitert es schon daran. Darf ich das da reinstecken? So. Ich krieg das da nicht reingesteckt. Ach, das ist das Falsche da. Ich stecke das da mal rein. Oh, jetzt sagt er hier so komische Sachen. Keine Ahnung. Weiter. Weiter. Wie drückt man hier denn weiter? Ach, da. Skip? Ja, Skip? Okay, wie komme ich denn da hin?
Dann sollte es einfach als
läuft. Läuft, okay. So, jetzt frage ich nicht, wie mache ich hier ein Programm auf? Dann drücke ich hier irgendwie auf den Knopf. Und was halt keiner gesehen hat, ist dann, der war halt ein bisschen voreilig. Also oben hinter dem Search, Fragezeichen Q, ist halt der Query-String, den er gleich an Google gesendet hat. Also der hat halt... Also es ist jetzt nicht nur so, dass die NSA unsere Passworte kennt, sondern Google auch. Aber es ist ja egal, das eine können sie kennen, ich habe hier noch drei andere. Also insofern, es ist ja... ja. Also, so funktioniert er halt vom Prinzip her. Und wie man sieht, habe ich extra ein kaputtes Notebook mitgebracht, damit mir halt keiner unterstellen kann, ich hätte da irgendwie Treiber drauf installiert. Deswegen habe ich, egal. Ja, dieser YubiKey, der hat halt, den kann man halt programmieren. In der Regel haben die einen eigenen Algorithmus, wie sie funktionieren. Und das ist halt im Prinzip dieser AES-Algorithmus. Die machen da so ein bisschen, nehmen da ein paar Eingabewerte. Die nehmen irgendwie eine UID von dem Token, die nehmen den Timestamp, die nehmen einen Usage-Counter, einen Session-Counter, noch ein bisschen Zufall, machen da noch eine Checksumme drüber und verschlüsseln das mit dem AES-Key, der auf dem Token drauf ist. Und dann kommt halt in der Regel ein etwas längeres Passwort raus. Jo. Und das ist jetzt also nicht standardisiert, aber netterweise kriegt man da ein schönes, langes PDF auch dazu, wo also genau spezifiziert ist, wie das funktioniert. Interessant ist auch, die haben hier an der Stelle sogar zwei Counter, die haben einen Usage-Counter und einen Session-Counter, das heißt, die zählen halt mit, wenn ich den Token reinstecke und die zählen mit, wenn ich den Knopf auf dem Token drücke. Das heißt, wenn ich den hier reinstecke, dann wird halt der Usage-Counter erhöht, wenn ich den drin stecken lasse und halt dann 10-mal drücke, wird halt der Session-Counter erhöht. So. Ja, wie funktioniert das jetzt mit der Validierung? Also ich meine, ich habe ja jetzt hier irgendwie so erzählt, ich stecke den irgendwie rein oder ich drücke irgendwo auf den Knopf und dieses Gerät hat irgendwie einen, kennt einen geheimen Schlüssel und errechnet mir daraus ein Einmalpasswort. Das Ganze geht so, auf meinem Token habe ich also einen alten Counterstand und auf dem Server habe ich auch einen alten Counterstand. Genauso habe ich natürlich das Secret auf dem Token abgespeichert, möglichst in der Form, dass ich es da nicht rauskriege. Und ich habe das Secret irgendwo in einem Backend auf dem Server abgespeichert. Jetzt kommt also der, das wäre jetzt quasi das Beispiel irgendwie für einen eventbasierten Token. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen zeitbasierten Token, dann kann ich halt den Counter irgendwie durch die Zeit ersetzen. Jetzt kommt natürlich der Benutzer hin und wir stehen hier so und ich drücke hier 5-mal auf den Knopf und erhöhe damit den Counter in meinem Token. Das heißt, ich habe einen neuen Counterstand. Mein neuer Counterstand ist also irgendwie mein alter Counterstand plus n. So. Und daraus berechnet der Token mir jetzt halt den OTP-Wert. Diesen OTP-Wert sende ich an den Server rüber. Und der Server kriegt also mit, dass ich mich authentisieren möchte. Das heißt, so ein Server muss halt auch nachgucken, okay, zu diesem Token gehört dieses Secret und ich hole mir irgendwie diesen alten Counterstand. Und jetzt hat der Server natürlich dieses Problem, er weiß nicht so genau, wie dieses N war, wie oft ich da auf den Knopf gedrückt habe. Das heißt, der Server muss irgendwie plus irgendeinem großen X da jetzt versuchen, den gleichen OTP-Wert auszurechnen. Und dafür geht halt in der Regel so eine Server-Implementierung her und sagt halt, ich gehe mal davon aus, der Mensch hat einmal auf diesen Knopf gedrückt, das heißt, ich berechne den alten Counterstand plus 1. Ich gehe davon aus, oh, der passt nicht. Der hat vielleicht 2-mal drauf gedrückt, das heißt, ich berechne den alten Counterstand plus 2 und so weiter und so fort. Quasi kann ich mir dann serverseitig überlegen, wie oft lasse ich zu, dass quasi der Tokenbesitzer irgendwie auf die Froscon geht und irgendwie auf dem Knopf rumdrückt. Und das ist halt der entscheidende Knackpunkt, dass der Server natürlich nicht antizipieren kann, was mir der Benutzer irgendwie für einen OTP-Wert schickt, sondern der Server muss im Prinzip den OTP-Wert nehmen und muss schauen, auf welche Art und Weise er diesen OTP-Wert reproduzieren kann. Okay, nochmal kurz zusammengefasst. OTP verwendet also ein symmetrisches Secret. Ich habe in irgendeiner Art und Weise immer so einen Moving Factor, ob das nun ein Zählerstand ist, den ich irgendwie mit einer Taste erzeuge, oder ob das irgendwie eine Zeit ist. Dann gibt es Varianten, wo noch ein bisschen andere Sachen da reinspielen, aber im Endeffekt alles, ob das die offenen Standards, die ich vorgestellt habe, sind, oder ob das irgendwelche proprietären, nicht verratenen Algorithmen von RSA sind oder Wasco oder Kobil gibt es auch noch. Im Endeffekt habe ich immer diese Eingangswerte, also im Prinzip ein Geheimnis und irgendwie eine veränderliche. So. Und wie gesagt, das Entscheidende ist, dass der Server halt nicht in allen Fällen irgendwo vorhersagen kann, eigentlich nie vorhersagen kann, wie der OTP-Wert sein wird, den der Benutzer mir schickt. Das heißt, der Server ist immer in dieser Situation, dass er so ein bisschen rumprobieren muss. Ich hoffe, Also ich habe jetzt so genügend Grundlage geschaffen, irgendwo um so dieses OTP-Verständnis zu haben, mit den entsprechenden Knackpunkten, weil wir uns dann nämlich quasi das jetzt irgendwie Kerberos-seitig mal anschauen wollen. Kerberos ist im Prinzip auch nur ein Authentisierungsprotokoll. Die Idee war ursprünglich auch, genau wie bei OTP, ich möchte mich über unsichere Netze authentisieren und muss irgendwie zusehen, wie ich das irgendwie hinkriege. Kerberos ist in den 80er Jahren irgendwie am MIT entstanden und verwendet symmetrische Keys. Das finde ich immer ganz bemerkenswert, weil wenn wir uns heute hinsetzen würden und wahrscheinlich ein Authentisierungsprotokoll entwickeln würden, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie asymmetrische Keys verwenden. Aber das Problem ist, dass diese ganze asymmetrische Fu irgendwie erst ein paar Jahre vorher, nämlich auch 1978, auch am MIT entstanden ist, von Rivers, Charmy und Edelman, nämlich irgendwie beispielsweise der RSA-Algorithmus. Und wie wir uns ja irgendwie, wenn wir, ich glaube, 11 Jahre zurück erinnern, ist ja irgendwie erst 2000 das Patent auf den RSA-Algorithmus abgelaufen. Das heißt, die armen Jungs, die da gesessen haben mit ihrem Kerberos, haben sich halt überlegt, wie mache ich das jetzt irgendwie, dass ich da irgendwie eine Authentisierung über das unsichere Netzwerk hinkriege. Dann ist halt irgendwie quasi von den Leuten quasi drei Türen weiter, nämlich irgendwie einen RSA-Algorithmus zu verwenden, ist natürlich irgendwie dann erstmal flach gefallen, weil da hätte man ja irgendwie so ein bisschen Patentprobleme gehabt, die man so nicht hatte, aber der Rest der Welt hatte ein anderes Problem, nämlich der Rest der Welt hatte, als das MIT dann Ende der 80er Jahre Kerberos in der Version 4 als Sourcen veröffentlicht hat, hatte der Rest der Welt das Problem, dass es irgendwie die so eine COCOM, hieß das früher, heute ist es das Wassenaar-Abkommen, gibt, was im Prinzip irgendwie über so Dual-Use-Objekte irgendwie Aussage trifft, wie ich die exportieren kann. Das heißt, über Objekte, die ich sowohl privat oder für friedliche als auch für militärische Zwecke einsetzen kann. Und dummerweise zählte da halt auch irgendwie starke Kryptographie dazu. Und in den Ende der 80er Jahren zählte DES halt noch als starke Kryptographie, sodass die USA gesagt hat, naja, das ist starke Kryptographie, hallo, das wird mal hier jetzt nicht exportiert. Ja? Und also der Rest der Welt jetzt nicht so ohne weiteres von so einem MIT-Source-Code irgendwie profitieren konnte. Was haben sie da gemacht? Sind sie im Prinzip hingegangen und haben gesagt, okay, dann bauen wir das halt irgendwie um und lassen halt den ganzen Kryptografie-Teil irgendwie weg aus der Software und publishen das halt mal irgendwie ohne Kryptografie. Das haben dann die Schweden an der KTH quasi genommen und haben daraus dann quasi ein eigenes Kerberos gebaut. Da ist mir was reingerutscht wohl. So, heute sind wir nicht mehr bei Kerberos Version 4, sondern bei Version 5. Und das Schöne ist auch, dass es heute sehr viele Spezifikationen dazu gibt. Es gibt das alte RFC von 93, das ist inzwischen neu geschrieben worden in das RFC 4120. Und dann gibt es hier eine ganz lange Latte irgendwie da unten an anderen RFCs, die alle möglichen Erweiterungen beschreiben, die hier zum Beispiel PKInit beschreiben, da kommen wir gleich zu, das ist die Fragestellung, wie melde ich mich mit Zertifikaten an, die sonstige Pre-Authentication-Geschichten beschreiben. So. Ansonsten, wie gesagt, Kerberos basiert auf symmetrischen Keys, das heißt, jeder Teilnehmer, sage ich jetzt mal, dort Principal genannt, hat im Prinzip einen eigenen Schlüssel. Egal, ob das jetzt irgendwie ein Host ist, ob das ein Service ist oder ob das ein Mensch ist. Dann gibt es hier ein KDC unten rechts, das ist das Key Distribution Center. Der hat auch einen eigenen Schlüssel, aber er kennt im Prinzip auch noch die ganzen Schlüssel der anderen Teilnehmer. Also. Jeder hat im Prinzip seinen eigenen symmetrischen Schlüssel und das KDC kennt quasi von jedem Teilnehmer auch wieder den symmetrischen Schlüssel. die Menschen, die daran teilnehmen, die Personen, hier zum Beispiel Principal B ist ein Mensch, der hat einen Key B und der wird irgendwie aus, wie es irgendwie in Kerberos-Sprech heißt, aus einer String-to-Key-Funktion erzeugt. Heute würden wir wahrscheinlich verständlicherweise einfach sagen, es ist halt das Passwort, was gehasht wird und dann irgendwie einen, noch ein bisschen Salz reingekippt und dann hat man halt einen Schlüssel. Das heißt, im Endeffekt der Schlüssel, den jede Person hat, der symmetrische Schlüssel, ist im Prinzip aus dem Passwort dieser Person berechnet. Ja, und dann, was macht Kerberos? Kerberos verteilt ganz viele Fahrkarten irgendwie. Ansonsten verteilt Kerberos halt Tickets, damit ich halt verschiedene Dienstleistungen irgendwo in Anspruch nehmen kann. Da prinzipiell gibt es da irgendwie zwei verschiedene Tickettypen. Es gibt Service-Tickets. Das sind also die, wenn ich halt dann irgendwie da hinten aufs Karussell steigen will und irgendwie einen Dienst benutzen möchte. Und es gibt ein Ticket-Granting-Ticket. Das ist im Prinzip so mein prinzipieller Ausweis, der dann über den ich quasi dann das SSO abbilden kann. Ja. Jetzt war ich diese Woche zum ersten Mal auf der Gamescom. Wer war denn schon mal auf der Gamescom? Ist gut? Wie bitte? Wer war das noch in Leipzig? Ja, weiß ich. Ich war nie da, wo das in Leipzig ist, aber hier in Köln war es auch laut. Also, ja. Ja, aber was ich ganz bemerkenswert fand auf der Gamescom, da waren ganz lange Schlangen und dann war ich mit einem Kollegen da, der war noch älter als ich. Und dann fragten wir also das Ende dieser langen Schlange, fragten wir dann irgendwie, ja, was gibt's denn hier irgendwie? Also diese lange Schlange führte in eine total dunkle Halle rein. Und dann sagten die irgendwie so, Altersbändchen. Und keine Gamescom-Erfahrung. Also die Altersbändchen sind quasi dafür da, damit ich anhand der Farbe dann irgendwie nach... Achso, das ist jetzt hier von meinem Sohn, das ist kein Gamescom-Altersbändchen. Gamescom-Altersbändchen sind also dafür da, damit ich nachweisen kann, dass ich mindestens 12 Jahre alt bin oder 14 oder 16 oder 18 oder was auch immer. So. Und da habe ich mir gedacht, ach, es geht zwar so ein bisschen hinkt der Vergleich, aber wie es halt immer so ist mit den Vergleichen, irgendwie hinken sie immer. Also der Witz ist natürlich, hey, wenn ich also einmal mein Altersbändchen habe, also dann kann ich hingehen und auch die super martialischen Ballerspiele spielen. Jetzt vielleicht nicht gerade hier BZ Fleck irgendwie, aber so halt das, was irgendwie heutzutage so modern ist. Also sprich, irgendwie einmal in die lange Schlange anstellen, sich ein Altersbändchen holen und dann kann man halt die entsprechenden Dienste, die da so angeboten werden, nutzen. Und genau, statt ein Altersbändchen sich zu holen, wollen wir halt irgendwie so ein Ticket-Granting-Ticket haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich dann nämlich so ein Ticket-Granting-Ticket habe oder so ein Bändchen um den Arm, dann kann nämlich der Prinzipal B unten links in der Ecke den KDC darum ersuchen, irgendeinen Fahrschein für das nächste Karussell zu kriegen oder eine Karte für das nächste Spiel. Dazu, ich habe die Pfeile ein bisschen verwirrend gemacht, also, aber immerhin habe ich Nummern dran geschrieben, also im Schritt 2 würde der dazu schickt der User sein Ticket-Granting-Ticket an den KDC und sagt, hey, ich möchte den Dienst nutzen. Jetzt kann der KDC, der früher dem User dieses Ticket-Granting-Ticket ausgestellt hat, kann das also überprüfen und kann dann sagen, okay, du kriegst ein Ticket dafür, hier in Schritt 3, ein Service-Ticket, und du kriegst gleichzeitig auch noch einen Session-Key, nämlich den Session-Key BC, quasi, weil ich Prinzipal B bin und mit dem Service C reden möchte, mit dem du dann quasi hier nachher reden kannst. Und das heißt, ich als User, als Prinzipal B, kann dann also mit diesem Session Key und dem Service Ticket an den Service rangehen. Der kann, weil nämlich dieses Service Ticket ganz nebenbei mit dem Schlüssel, mit seinem eigenen Schlüssel verschlüsselt ist, also mit dem Schlüssel des Service C, kann er also prüfen, ob diese Berechtigung valide ist. Das ist jetzt nicht so wichtig, weil das können wir eigentlich gleich wieder vergessen. Die entscheidende Frage ist nämlich, worum wir uns eigentlich Sorgen machen müssen, wie komme ich jetzt eigentlich an dieses Altersbändchen oder an so ein Ticket-Granting-Ticket? Und das ist halt jetzt der Knackpunkt. Normalerweise hätte ich jetzt hier noch so einen coolen Wireshark-Mitschnitt, aber das macht ja nichts. Ich meine, wir haben ja vorher uns ein bisschen entspannt und deswegen können wir das jetzt irgendwie mal weglassen. Wie komme ich normalerweise an mein Ticket-Granting-Ticket? Also ganz früher war es so, da ist der User halt einfach hingegangen und hat zum KDC gesagt, hey, ich möchte ein Ticket-Granting-Ticket von dir. Und dann hat halt der KDC gesagt, ja, kein Problem, Moment, ich stelle da mal eins aus, also so schreibe ich irgendwie so in das Ticket rein, hey, du bist der User so und so, und dann schreibe ich da vielleicht noch rein, das bestätige ich dir, und dann ist da irgendwie noch so eine Zeit drin, wie lange mein Ticket dann irgendwie gültig ist. Und dann verschlüssel ich das unter anderem mit dem Key von dir, User. Wir erinnern uns an diesen User-Key, der im Prinzip aus dem Benutzerpasswort erzeugt worden ist, als symmetrischer Verschlüsselungs-Key. Das heißt, dieser AS-Response, den der KDC dem Benutzer zurückschickt, ist mit dem Schlüssel von mir verschlüsselt, und da ist halt dann irgendwie dieses Ticket drin, ist noch ein Session-Key drin und so weiter. So, das Problem ist jetzt, wenn man sich die Mühe macht, sich das auch mal so im Wireshark anzugucken oder im RFC nachzulesen, also es ist je nachdem, was man lieber macht, stellt man also wirklich fest, man möchte quasi diesen, wenn man sich gegenüber so einem KDC authentisieren möchte oder wenn man so ein Ticket anfordert, dass man das Ticket tatsächlich gleich kriegt. Und dann hat man also viel Zeit, sich an das Passwort zu erinnern und das Passwort einzutippen. Und das hat man aber schon lange erkannt, dass es eigentlich ziemlich doof ist, weil natürlich jeder dann Tickets anfordern kann. Deswegen gab es mal wieder neues RFC als Erweiterung für eine Pre-Authentication. Und da gibt es auch verschiedene Arten der Pre-Authentication. Die übliche Art der Pre-Authentication, wie sie heute irgendwie gemacht wird, eigentlich immer, ist halt ein Encrypted Timestamp. Das heißt, wenn ein Client irgendwie hingeht und sagt, hey, ich möchte ein Ticket-Granting-Ticket von dir, lieber KDC, dann wird der KDC erstmal antworten, nee, Fehler, gebe ich dir nicht, bitte mach eine Pre-Authentication hier, Pre-Authentication required. Und dann schreibt er quasi in das Ticket oder in die Antwort schreibt er noch rein, auch noch hier was für Typen von Pre-Authentication er unterstützt und so. Und dann kann der Client also in einem zweiten Schritt entsprechend hingehen und sagen, okay, wenn du das willst, dann fordere ich nochmal ein Ticket an von dir, aber diesmal quasi mit dem verschlüsselten Timestamp. Und zwar wieder mit dem Timestamp, den ich mit meinem symmetrischen Schlüssel, in Klammern meinem Passwort, verschlüsselt habe. Das kann der KDC dann auspacken und kann sehen, okay, ja, boah, Timestamp stimmt. Und dann kann er mir quasi wie vorher auch das Ticket schicken. Dann gibt es noch eine andere Pre-Authentication, das hatten wir schon mal kurz gesehen, nämlich PKInit. Weiß jemand, wie es da zur Namensgebung kam von PKInit? Also ich weiß es jetzt auch nicht, es ist halt irgendwie Public Key, PKI, also weil im Endeffekt geht es halt hier darum, dass ich mich mit einem Zertifikat authentisiere gegenüber dem KDC. Das heißt, ich werde wieder so einen Ticket-Request stellen, der KDC wird mir wieder antworten, hier Pre-Authentication required, und wird mir beispielsweise mitteilen, hey, ich akzeptiere von dir auch eine Pre-Authentication mit PKInit. Und was dann der Client bzw. ich mache, ist, in den zweiten Request halt mein Benutzerzertifikat reinzupacken. Natürlich muss ich in diesem Szenario irgendwo in meinem Netzwerk eine CA installiert haben, an meine Benutzerzertifikate ausgeteilt haben, auf meinem KDC ein Zertifikat drauf haben, muss also diesen ganzen PKI-Fu gemacht haben. Schick also in meiner zweiten Anfrage, dann schließe ich mein Benutzerzertifikat mit. Der KDC kann das Benutzerzertifikat überprüfen und wird mir dann die Antwort schicken und netterweise diesmal nicht mit meinem symmetrischen Key verschlüsselt, sondern weil es ja mein Zertifikat bekommen hat und in meinem Zertifikat ja mein Public Key drin steht und es auch noch quasi den Zertifikat überprüfen kann anhand der Signatur von der CA, kann er also quasi die Antwort mit dem Public Key aus meinem Zertifikat verschlüsseln. Das Ganze geht auch noch anonym, das ist jetzt entscheidend, weil wir das nämlich brauchen. Und da schickt der Client also kein eigenes Zertifikat mit, sondern macht quasi einen halben Diffie-Hellmann und schickt irgendwie so einen Public Key mit. Wir sputen uns mal. Zurück zum Knackpunkt. Ich will jetzt irgendwie OTP machen. Das heißt, ich habe hier so einen Token und drücke da immer drauf und drück und drück und drück und drück. Das heißt, wir erinnern uns an die Zusammenfassung OTP. Ich habe da irgendeinen Wert mir rausgedrückt aus dem Token, von dem das Backend 0 weiß. Und wenn ich mir jetzt überlege, oh, wie ging ursprünglich die Authentisierung, um irgendwie so ein Ticket-Granting-Ticket zu kriegen, durch mein Benutzerpasswort, was ich quasi im Login eingebe und den Key, der daraus generiert wird und den der KDC kennt. Das heißt, das, was ich am Login-Screen eingebe, wenn ich hier von so einem OTP-Generator was ablese, das ist irgendein Wert, den das Backend nicht kennen kann. Das heißt, ich habe hier das Problem, dass ich die bisherigen Methoden überhaupt nicht nutzen kann, um irgendwie an so ein Ticket-Granting-Ticket ranzukommen. Weil natürlich ich sonst beispielsweise diesen Timestamp mit etwas verschlüsseln würde, was der Server gar nicht kennt. Vor einigen Jahren hat dann ein Mensch schon angefangen, dazu einen Draft zu schreiben, also angefangen hat das 2008, und zwar gibt es da dann diesen Ansatz im RFC 6560 für wieder Pre-Authentication, und zwar OTP-Pre-Authentication. Denkt man sich eigentlich, hey, super, perfekt, dann wissen wir ja, wie es geht, es gibt einen Standard dafür, es gibt einen RFC, brauchen wir nur zu implementieren und dann können wir irgendwie Kerberos-Tickets mit OTP kriegen und können uns derart stark authentisieren im Kerberos-Netzwerk. Ja, das wäre natürlich eine gute Idee. Guckt man sich dieses RFC mal an. Also das ist hier das RFC 6560. 6560. Also mir ist dann irgendwie gleich was aufgefallen an diesem RFC. Zum Vergleich habe ich mal das RFC 4120 mitgebracht. Das ist das RFC von Kerberos an sich. Das sieht so aus. Oder es gibt zum Beispiel ein RFC von diesem standardisierten HOTP-Algorithmus. Das sieht so aus. Fällt da irgendjemand was auf? Vielleicht muss man so ein bisschen blinzeln, weil man darf eigentlich nicht den Text lesen, sondern muss sich nur so ein bisschen die Struktur angucken. So, sieht Kerberos aus. Und so. Pre-Authentication. Also mein Blick ist gefallen oben rechts auf diesen Block. Oben rechts auf diesem Block, oben rechts stehen nämlich die Namen derer, die irgendwie an diesem RFC mitgeschrieben haben. Hier sind es ganz schön viele. Hier sind es einige kompetente Leute. Und hier sehe ich einen kompetenten Mensch. Also ich habe mir gedacht, das habe ich aber nicht wirklich oft gesehen. Ich weiß nicht, dass ein RFC von einer Person geschrieben worden ist. Es wurde im Vorfeld viel über das RFC diskutiert, so ist es nicht. Aber trotzdem ist sehr bemerkenswert, dass also dieses RFC für OTP Pre-Authentication von RSA geschrieben worden ist. So. Es stellt sich nämlich dann auch heraus, hier dieses RFC 6560 ist nämlich eigentlich gar nicht implementierbar. Da steht irgendwie drin, der OTP-Server soll über irgendwie ein SDK angesprochen werden und der OTP-Server soll OTPs zurückliefern oder OTP-Hashes zurückliefern. Oder im Fall der OTP-Synchronisierung, event- oder zeitbasiert, steht da irgendwie original, dass man also Methoden zum Resynchronisieren quasi des OTP-Algorithmus bereitstellen soll. Und zwar involve the client sending a sequence of OTP values. Das heißt, was da also steht, heißt, wenn ich hier auf der Frostcon war und dreimal auf meinen eventbasierten OTP-Token gedrückt habe, dann soll ich, wenn ich heimgehe und mich anmelde, mehrere Male auf meinen OTP-Token drücken. Also User-Friendliness ist was anderes. Demzufolge hat dieses RFC eigentlich bisher auch keine große Akzeptanz in den Projekten Heimdall und MIT Kerberos erfahren. Schade eigentlich, wäre so schön gewesen. Ja, was machen wir da? Also, was machen denn die einzelnen Implementierungen da? Also, da gibt es Heimdall, was auch irgendwie von Samba verwendet wird. Da gibt es MIT Kerberos mit manchen Subprojekten. Und, Entschuldigung, ich wollte einfach mal auch über den Tellerrand blicken und auch mal gucken, was Microsoft da macht. Heimdall hat, also wenn man so ein bisschen nach Heimdall sucht, findet man tatsächlich viel OTP zu Heimdall. Das ist allerdings noch eine 2289 Implementierung, also im Prinzip dieses alte OPI-Zeug. Und was ich natürlich als zweiten Faktor nicht akzeptiere. Dann habe ich mal irgendwie weitergeschaut, irgendwie Heimdall hat da irgendwie nicht so aktiv was am Start. Dann habe ich mich mal auf der Mailingliste rumgetrieben und mich erkundigt, was es denn da für Pläne gibt. Und habe da eigentlich ausgesprochen interessante Diskussionen losgetreten mit ganz, ganz vielen guten Ideen, die aber noch nicht so richtig kanalisiert sind, sag ich mal. Wo aber im Prinzip trotzdem klar war, naja, RFC 6560 kann es nicht sein, aber so, klar, man muss hier machen, das machen, so machen, aber es gibt da irgendwie noch keine richtige Strategie. Dann gibt es was, das nennt sich Auth-Hub, das war ein Projekt von Red Hat, was im Prinzip versuchte für, oder ist ein Projekt von Red Hat, was versuchte für MIT im Prinzip RFC 6560 zu implementieren, was auch schon einige Plugins irgendwie, was es schon zu einigen Plugins gemacht hat, allerdings scheint da nicht mehr so viel Aktivität zu sein. Das ist auch okay, weil in der Zwischenzeit quasi MIT Kerberos selber sich auch Gedanken gemacht hat. Die haben ein Projekt auf die Beine gestellt, OTP over Radius, und haben also auch festgestellt haben, dass sie dieses RFC 6560 nicht implementiert bekommen, weil natürlich, klar, eigentlich jeder OTP-Anbieter irgendwie schon einen Standard anbietet, um diese OTP-Werte zu validieren, nämlich einen Radius-Server. Und deswegen haben sie sich also hingesetzt und haben gesagt, okay, wir machen das ein bisschen anders, wir machen OTP over Radius. Ja. OTP over Radius funktioniert jetzt so. Wie funktioniert das? Genau so. Im Prinzip ist das auch so eine Pre-Authentication. Ich will ein Ticket kriegen, der Server sagt wieder, nee, mach Pre-Authentication, nämlich OTP over Radius. Und was ich dann halt machen muss, ich muss vorher so einen sogenannten Armor-Key haben und dann schicke ich den OTP-Wert einfach mit, verschlüsselt mit diesem Armor-Key. Problem ist natürlich, Nee, ich habe keine Folie, ich hätte vielleicht eine Folie vergessen, weil ja noch die Frage ist, wie komme ich an diesen Amor-Key? Und wir erinnern uns, ich hatte diese Anonymous-PK-Init, hatte ich das erklärt? Ja, gell? Diffie Hellmann. Anonymous-PK-Init, das heißt, da kriege ich prinzipiell schon mal ein Ticket, was aber mir nicht zugeordnet ist, was aber dem KDC bekannt ist. Und dieses Ticket kann ich quasi als sogenannten Amor-Key verwenden, um dann meinen OTP-Wert im zweiten Schritt zu verschlüsseln. Ja, so, jetzt könnt ihr alle mal vorkommen. Jetzt ich wie gesagt, ich komme ja da irgendwie so aus dem Bereich OTP und wir haben da so eine Implementierung und wir haben das dann mal irgendwie verifiziert und tatsächlich, wenn man also sich die Mühe macht, den Code bei GitHub auszuchecken von MIT, dann ist in dem upcoming Release 1.12 ist es, glaube ich, vom MIT Kerberos, nämlich diese OTP over Radius Pre-Authentication bereits implementiert. Und wenn man das dann irgendwie alles richtig konfiguriert, dann stellt man tatsächlich fest, oh, ich kann tatsächlich meinen OTP-Radio-Server hinten hinstellen, kann mein KDC so konfigurieren, dass er die OTP-Werte gegen den Radio-Server validiert und mir dann auch ein Ticket-Granting-Ticket ausstellt, mit dem ich mich halt weiter in meinem Netzwerk bewegen kann. Genau. Wer daran Interesse hat, kann dann irgendwann später mal in mein Notebook gucken und dann kann man das halt auch in klein sehen. Ja, wie versprochen, wollte ich noch kurz über den Tellerrand gucken. Wenn man also guckt, was macht Microsoft, stellt man fest, okay, die haben im Prinzip in ihrem TechNet haben die eine lange Seite dazu, wie man das macht mit Microsoft. Das Problem ist lediglich, dass so ganz lapidar schreiben, ja, dann entwickelst du dir einen OTP-Credential Provider. Also im Prinzip, das ist, weiß jeder, was ein Credential Provider ist? Keiner sagt ja. Also das ist im Prinzip, früher war das diese Gina, diese Anmeldemaske und irgendwie seit Windows 7 haben die das ein bisschen modularer gebaut und dann hat man also Credential Provider, die man so zur Anmeldung da so reinpluggen kann. Ja, oh. Das heißt, sie soll mir einen Credential Provider entwickeln, alles klar. Und dieser Credential Provider soll also Folgendes machen. Er soll mein OTP entgegennehmen und er soll ein Zertifikatsrequest erzeugen. Das schickt er an den OTP-Server. Vor allem, das heißt, mein OTP-Server muss auch in der Lage sein, irgendwie diesen Zertifikatsrequest entgegenzunehmen. Dann soll der OTP-Server das OTP überprüfen und soll dann diesen Request mit diesem Request zur CA gehen und da ein kurzlebiges Anmeldezertifikat ausstellen lassen für den Benutzer, der sich am Credential Provider anmelden will. Und dieses Zertifikat wird dann wieder zurückgeschickt zu dem OTP Credential Provider und dann können wir das unangenehme neue Problem auf ein altbekanntes Problem zurückführen, nämlich die Domänenanmeldung einfach quasi über PKInit machen, sprich mit dem Client-Zertifikat in dem Request mitgeschickt. Kann man jetzt denken, wie man will, prinzipiell ist es nicht doof. Problem ist natürlich, ich muss meinen OTP-Server entsprechend anpassen, der muss in der Lage sein, den Request entgegenzunehmen, der muss in der Lage sein, mit der CA zu sprechen und ich muss einen OTP-Credential-Provider bauen. Ja, aber das war es dann auch schon. Und tut mir leid, ich hatte eigentlich auch ein paar schöne Sachen zu zeigen, aber wer noch irgendwie das irgendwie alles mehr ein bisschen live und in Farbe sehen will, wir haben irgendwie gleich auch noch einen Workshop, zwar jetzt in dem Fall dann nicht speziell mit Kerberos, sondern haben uns da mal für OpenVPN entschieden. Und ja, ansonsten, wer Fragen hat, kann irgendwie noch gerne auf mich zustürmen oder nachher auch gerne im Workshop vorbeikommen. Dankeschön.